Ist der amtierende Verkehrsminister und Ex-FDPler Volker Wissing ein Verräter oder der letzte Liberale mit Rückgrat? Und wie hat er persönlich das Ampel-Aus erlebt? Dazu war er zu Gast im Spiegel-Spitzengespräch und hat sehr interessante Einblicke gegeben. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video sprechen wir nochmal über das Ampel-Aus, insbesondere aus der Perspektive von Volker Wissing. Vorher war er Verkehrsminister in der Ampel, jetzt ist er in der Resteregierung sogar Verkehrs- und Justizminister, hat den Justizministerposten bekommen von seinem eigentlichen Kumpel Marco Buschmann, der vorher Justizminister war und der, Fun Fact nebenbei, einen ganz, ganz schlecht und schräg produzierten Song Gehen um zu stehen veröffentlicht hat, um das irgendwie zu verarbeiten. Naja, aber egal. Es soll um Volker Wissing gehen. Der war zu Gast im Spiegel-Spitzengespräch und hat ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, zumindest wenn man ein bisschen reininterpretiert, denn richten wollte er über die Ampel nicht, man kann ihm aber ansehen, dass er unzufrieden war. Außerdem geht es später noch um das Deutschland-Ticket und die Zukunft des Tickets. Und ich würde sagen, wir schauen nochmal rein, denn da kann man einiges über die Ampel lernen. Bevor wir das aber machen, lasst mich euch nochmal hinweisen auf den Geld für die Welt Newsletter. Hier gibt es regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare. Zum Beispiel hier das Thema faule Versprechen für die Krankenversicherung. Ja, die Ampel hat die Krankenversicherung um 20 Milliarden Euro geprellt in diesem Jahr. Wenn man es die letzten Jahre hochrechnet, sogar noch mehr. Denn sie hat eigentlich versprochen, dass sie mehr Geld für Bürgergeldbezieher an die Krankenkassen überweist und dass es regelhaft dynamisierte Bundeszuschüsse gibt. Das gibt es nicht. Wer zahlt die Quittung? Na klar, die Beitragszahler. Wer die Analyse lesen möchte, die gibt's, wie gesagt, hier im Newsletter. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ihr könnt mich über den Geld für die Welt Newsletter auch finanziell unterstützen. Geht ab 5 Euro im Monat, dann hat man Zugriff auf alle Artikel. Und das wiederum hilft mir, hier die Arbeit zu machen. Als unabhängiger Autor, YouTuber, bin ich natürlich auf zahlende Leser und Zuschauer angewiesen. Damit aber genug der Werbung vorneweg und wir starten rein in das Spiegel-Spitzengespräch mit Volker Wissing.
Er ist der einzige der bisherigen FDP-Minister, der nach dem Ampel-Aus in der Regierung blieb. Vor einer Woche trat er aus jener Partei aus, der er 26 Jahre lang angehörte, viele Jahre davon auch im Bundesvorstand. Hat er die FDP und Christian Lindner verraten? Oder ist er einer der wenigen Liberalen, die noch wissen, was Anstand ist und Verantwortung bedeutet? Herzlich willkommen dem Bundesverkehrsminister und Bundesjustizminister Volker Wissing.
Ich grüße Sie.
Herr Wissing, wie waren die letzten Tage rund um das Ampel-Aus für Sie ganz persönlich?
Anstrengend und gefüllt mit der Sorge, dass diese Regierung scheitern könnte. Und insofern waren das schwierige Tage.
Sie sprachen dieser Tage von physischen Leiden, die Sie empfunden haben. Wie haben Sie das bemerkt?
Ja, mir ging es nicht gut während dieses Koalitionsausschusses, was sehr ungewöhnlich für mich ist, weil ich normalerweise, physisch eher zäh bin.
Woran haben Sie es gemerkt?
Ja, ich hatte wirkliches körperliches Unwohlsein und interessanterweise haben das Kollegen auch bemerkt, die mich dann hinterher darauf angesprochen haben und sagten, du hast wirklich physisch gelitten. Ich habe regelrecht gespürt, was für eine Destruktion hier vorhanden ist und dass es etwas Belastendes ist. Dinge zu zerstören ist nicht sehr angenehm.
Haben Sie sich da auch machtlos gefühlt?
Also nein, denn in einer Demokratie lernt man früh, dass man nicht alleine entscheiden kann. Und insofern ist das Entscheidende ist ja immer, dass man seinen Beitrag geleistet hat, um die Dinge zusammenzuhalten und ob man sich, dass man sich rechtzeitig geäußert hat, dass man einen klaren Standpunkt bezogen hat. Und wenn dann andere anders entscheiden, dann ist es so. Aber meine Haltung war klar und deswegen, ich hätte auch nicht mehr tun können, als ich getan habe, um diese Regierung zu schützen.
Als der Bundeskanzler.
Macht hätte er natürlich gehabt, um Christian Lindner beispielsweise vom Gegenteil zu überzeugen, von seinem Plan abzubringen. Das hat scheinbar nicht funktioniert und insofern war er da machtlos und er ist auch jetzt gerade machtloser als Minister, denn Die Restregierung hat ja keine eigene Mehrheit her. Er ist zwar Minister, aber es kann nur durchgesetzt werden, was jetzt mit FDP und CDU ausgedealt und ausgehandelt wird. Seine Staatssekretäre selbst haben hingeworfen und also, naja, er hat quasi jetzt die Würde des Amtes gerettet und kann sich immer selber sagen, er hat bis zum Ende durchgezogen. Aber dass er jetzt noch was umsetzt als Verkehrsminister, ist unrealistisch.
Kanzler, an jenem Mittwochabend der vergangenen Woche gegenüber Christian Lindner die Worte sprach, ich möchte nicht mehr, dass du Teil meines Kabinetts bist. Wie verblüfft waren Sie da?
Also in exakt diesem Moment war das erwartbar. Denn der ganze Verlauf war so, dass man nicht überrascht sein konnte. Gleichzeitig war das ein Moment, der mich schon traurig gestimmt hat, weil ich gespürt habe, dass hier eine Chance verloren geht, die ich für wichtig halte in unserer Demokratie. Wir brauchen Möglichkeiten, wir brauchen Optionen. Und Deutschland ist in diesem Augenblick um eine Option, vielleicht sogar um mehr als eine Option, ärmer geworden. Und das ist für unsere Demokratie kein schöner Augenblick.
Er wirkt noch immer. Wir haben ihn auch sonst schon mal in Talkshows hier besprochen. Auch im Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing habe ich häufig reagiert, wenn er bei Maischberger zu Gast war. Also so langsam gesprochen, so bedrückt, wie man auch jetzt seinen Gesichtsausdruck sieht hier in diesem Standbild. Er wirkt noch immer mitgenommen davon.
Nach diesem Ampel-Aus und der Entlassung von Christian Lindner hat der Kanzler Sie im Anschluss um ein Gespräch gebeten. War das unter vier Augen?
Ja.
Was hat er da gesagt?
Solche Vier-Augen-Gespräche macht man nicht öffentlich transparent. Aber klar ist, dass er mich gefragt hat, ob ich bereit bin, weiter mein Amt wahrzunehmen.
Waren Sie auf die Frage vorbereitet?
Wer den Bundeskanzler kennt, der musste damit rechnen, dass er diese Frage stellt.
Und Sie waren klar, falls er die Frage stellt, dann mache ich das auch?
Wenn man Verantwortung trägt und geht in eine solche Woche, in der alles auf die Frage rauslief, schafft diese Regierung es, sich zu einigen und ihre Arbeit fortzusetzen oder nicht, dann geht man nicht unvorbereitet in eine solche Woche. Mhm. Ich habe ja auch davor meinen Standpunkt und meine Haltung.
Genau, Sie haben einen Gastbeitrag bei den Kollegen und der FAZ, wo Sie ganz klar gesagt haben, also Verantwortung heißt, in der Regierung weiter sich um Konsens zu bemühen.
Ja, und er hat auch gesagt, das wäre Respekt vor dem Wahlvolk, Respekt vor dem Souverän, wenn man, oder nur respektvoll, wenn man es zu Ende durchzieht und es nicht jetzt daran zerbrechen lässt. Da war er schon sehr klar. Fraglich ist, wusste er schon vorher, dass es jetzt dem Ende zugeht und wollte damit, naja, selber vorbereiten. Man kann wohl davon ausgehen, um die Story so spinnen zu können, denn anhand dieses Gastbeitrags hat er sich natürlich selber eine Storyline fertig gemacht. Ne? Ich weiß nicht, ob man es sonst so, zumindest in der Öffentlichkeit von Volker Wissing, erwartet hätte, dass er es durchzieht, aus der FDP auszutreten und dann in der Regierung zu bleiben. Womöglich eher nicht. Es war ja auch eher überraschend, also ich fand es überraschend, dass er überhaupt diesen klaren Gastbeitrag schreibt, denn der hat sich ja damals schon so gelesen, als wäre es völlig klar, dass er als Reaktion auf diese Provokationen von Lindner, ja, und auch auf dieses Papier von Lindner, dass er das ganz, ganz anders sieht.
Ja.
Insofern wusste der Bundeskanzler, welchen Standpunkt Sie haben.
Nicht nur der Bundeskanzler, ich habe das der gesamten Öffentlichkeit zugänglich gemacht, weil ich glaube, in so einer Situation ist es wichtig, dass man Position bezieht. Mhm.
Ihre Entscheidung, nicht das Kabinett, aber die FDP zu verlassen, sei eine persönliche gewesen, haben Sie gesagt, um sich selbst treu zu bleiben. Was genau meinen Sie, was ist diese Treue, die Sie erhalten wollten?
Also ich will das so verstanden wissen, die Entscheidung, nicht zurückzutreten, ist eine Entscheidung gewesen, um mir selbst treu zu bleiben. Und das Verlassen der FDP ist eine zwingende Konsequenz gewesen aus dieser Entscheidung. Ich habe mich nicht von den Grundwerten der FDP distanziert. Ich habe auch keine Kritik an den Grundwerten der FDP zu üben.
Aber wem wollten Sie treu bleiben?
Mir selbst, weil ich Verantwortung übernommen habe. Und ein Bundesminister, von einem Bundesministeramt zurückzutreten, bedeutet ja, man braucht einen Grund dafür. Und diesen Grund muss man dann eben selbst für sich auch rechtfertigen können und auch gegenüber der Öffentlichkeit rechtfertigen können. Kann man das nicht, gerät man in einen Gewissenskonflikt. Denn die Übernahme eines solchen Amtes ist eine Erklärung, eine Bereitschaft, sich in Dienst zu stellen. Und
Glaube ich übrigens nicht, dass Christian Lindner das so sieht. Ne? Der hat da eher ein instrumentelles Verhältnis dazu oder einfach machtstrategisches. Ne? Das sind nun mal diese Posten, die einem dann zu Macht verhelfen, um Politik zu machen für seine Klientel, in gewisser Weise auch für sich selber, um seine eigene Popularität zu retten. Nur deshalb hat Christian Lindner jetzt auch die Ampel verlassen. Ja, sind wir mal ehrlich. Oder hat Scholz so weit provoziert, bis er ihn entlässt? So wäre es ja richtig gesagt, um seine eigene Popularität zu retten. Ja, nicht, weil er gesagt hat, er kann jetzt dieses Amt nicht mehr weiter ausführen und sich weiter in den Dienst stellen. Das wäre natürlich auch unter anderen Rahmenbedingungen möglich gewesen. Also Wissing und Lindner einen grundsätzlich anderen Blick auf dieses Amt. Es geht auch nachher im weiteren Verlauf des Gespräches um Volker Wissings Erziehung, wie er groß geworden ist, seine Sozialisierung, seinen Glauben, ja, als Evangelikaner, kalvinistisch, so, also Disziplin, Sachen durchziehen etc., werden da sehr hoch gehangen. Und das erklärt auch so ein bisschen, wo seine Position herkommt.
Meine an mich, also die Maßstäbe, die ich an mich anlege, ist, dass man dieser Dienstpflicht gerecht werden möchte. Und wenn es nicht mehr geht, das kann aus gesundheitlichen Gründen sein oder aus anderen Gründen, dann kann man auch einen Dienst beenden oder man kann ihn quittieren. Aber man braucht dafür einen Grund, den man aufrichtig vertreten kann.
Das ist Ihre Erklärung. Sie hören allerdings auch dieser Tage die Leute, die darauf hinweisen, naja, ein solches Amt wie den des Bundesministers hat man in der Regel der Partei, die einen dafür nominiert, zu verdanken. Wie sah es um die Treue zu Ihrer Partei FDP aus?
Die Grundprinzipien gelten, wenn man ein öffentliches Amt übernimmt. Zuerst das Land, dann die Partei. Und natürlich ist es eine Entscheidung, die ich treffen musste, werde ich der Treue gegenüber der Partei gerecht oder der Treueverpflichtung, die ich durch Übernahme des Amtes angenommen habe. Und ich habe mich meinem Werteverständnis entsprechend so entschieden, wie ich mich entschieden habe. Aber es ist nicht so, dass man in einer solchen Situation, wo man eine Interessenskollision hat, in der man sich aus dieser Interessenskollision befreien kann, indem man einfach sagt, meine Partei hat mich dahin geschickt und deswegen bin ich von jeder Treuepflicht gegenüber der Öffentlichkeit als Bundesminister entbunden. Damit macht man es sich zu einfach. Man kann es anders entscheiden. Aber für mich ist diese Entscheidung richtig.
Und nachvollziehbar. Wird, finde ich, zu wenig auch von den Abgeordneten beispielsweise selber im Bundestag so vertreten, denn auch die, ja, also sind ja nicht an ihre Parteilinie oder an Fraktionsdisziplin beispielsweise gebunden, sondern nur ihrem Gewissen verpflichtet und haben den Auftrag, das Volk zu vertreten, in seiner Gänze, auch nicht nur die eigenen Wähler, ja. Und wenn man das ernst nehmen würde, ja, dann müssten die Abstimmungsergebnisse natürlich anders aussehen. Dass das vielleicht die Entscheidungsfindung erschwert, ne, wenn alle nach ihrem eigenen Gewissen entscheiden und nicht mit Fraktionsdisziplin, Parteilinie etc., dann wird es was schwerer. Aber ist denen vorzuwerfen, die es machen, wäre eigentlich falsch.
Deswegen habe ich sie so getroffen.
Jetzt gibt es auch Kritiker, die den Steuerzahlerbund ins Feld führen, nach dessen Aussage die drei zurückgetretenen FDP-Ministerkollegen keine Pension bis zum Lebensende bekommen. Da wäre sonst bei 4 Jahren Amtszeit oder wenn man die Amtszeit zu Ende gebracht hätte, 5.000 Euro drin. Sie aber schon. War das irgendwie ein Argument für Sie?
Nein, ich bin auch nicht im dritten Jahr Minister, sondern im achten oder neunten Jahr Minister. Ich war davor bereits 5 Jahre Landesminister. Und insofern stimmt schon die Rechnung nicht mit diesen 3 und 4 Jahren. Aber das war nicht für mich ausschlaggebend und hat auch keine Rolle in diesem Moment gespielt.
Wenn man seinen weiteren, also wenn man sieht, wie er da sitzt, ne, wie bedeckt, reserviert, ja immer noch enttäuscht er davon ist, wenn man sich anguckt, dass er eben aus diesem Blickwinkel, ich stelle mich in den Dienst des Landes, calvinistische, religiöse Überzeugung etc., wenn man das alles nimmt, dann kann man ihm es schon abkaufen, dass es nicht ums Geld geht. Und er hat recht, als Lenner als Landesminister schon Jahre auf dem Buckel hat und dann Bundesminister wird, dann werden die Landesministerjahre als Bundesministerjahre angerechnet. Und insofern ist er eh über diesen 4 Jahren drüber. Anders als Stark-Watzinger, Christian Lindner und Marco Buschmann. Und das gilt im Übrigen auch für Abgeordnete. Ne? Wenn die Abgeordnete im Landtag waren und dann eine Mindestzeit im Bundestag haben, werden alle Ansprüche für die Pension auf Bundesniveau hochgezogen, auch wenn sie die meiste Zeit beispielsweise vorher im Landtag waren. Ja, das ist also so. Und man muss sagen, Christian Lindner, sage ich schon, Volker Wissing braucht kein Geld. Ne? Also der ist Millionär und deswegen kann er, glaube ich, hätte er auch sonst auf dieses Geld verzichten können. Ich nehme ihm also mal ab, dass es keine Geldentscheidung war.
Wie und wann haben Sie das eigentlich?
Ist auch übrigens, ne, ist wieder so ein klassisches Thema jetzt in Deutschland, dass man sich darüber so krass aufregt. Genauso immer wieder darüber, wie viel denn Leute im Bundestag verdienen beispielsweise. Ich finde die Debatte nicht zielführend. Ich finde die Debatte schräg. Ich habe dazu mal ein Video neulich gemacht, als auch, weil jetzt ja andersrum von den Linken sehr häufig Gehaltsverzicht als was besonders Tolles und Erstrebenswertes in den Raum gestellt wird. Die neue Linkenspitze verzichtet ja auf einen Großteil des Gehaltes und verpasst sich nur selber eben ein durchschnittliches Monatsgehalt. Ich verlinke euch das Video mal, denn ich finde das keine gute Entwicklung.
Ich habe dem Christian Lindner beigebracht, dass Sie einen anderen Weg wählen als er und die Kollegen.
Also so viel Zeit war ja nicht, als wir hatten quasi, die Entscheidung ist ja gefallen am Mittwoch, dass der Bundeskanzler den Finanzminister entlässt. Und ich habe aber im Vorfeld, es gab ja sehr viele Gespräche im Vorfeld über den weiteren Verlauf der Koalition und wie das weitergehen soll und welche Vorstellungen die FDP hat. Und während all dieser Gespräche ist kein Zweifel offen geblieben an meiner Haltung.
Also er wusste, wie Sie sich im Zweifel, wenn es zum Schwur kommt, entscheiden würden.
Also wer mich kennt, musste damit rechnen.
Spannende Anekdote dazu, als Volker Wissing bekannt gegeben hat, dass er aus der FDP austritt, um in der Resteampel zu bleiben, hat die Vorgängerin von ihm als FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg einen Tweet abgesetzt: Differenzierungsfähigkeit und Menschenkenntnis so wichtig. Und das war natürlich an Christian Lindner gerichtet, nach dem Motto: Schau her, ich hab's dir immer gesagt, du hast dich für den Falschen entschieden. Volker Wissing war ja Generalsekretär, als er auch die Ampel zustande gekommen ist, hat die maßgeblich mitverhandelt, hat den Koalitionsvertrag maßgeblich mitverhandelt, hat mit Lindner alleine fast die Sondierungen geführt. Insofern sieht er sich auch, denke ich, als Konstrukteur der Ampel, hat selber eine Ampel auf Landesebene geführt. Das erklärt auch, ja, warum er so besonders enttäuscht ist und warum gerade er es zu Ende bringen wollte, den Job fertig machen wollte.
Für mich ist das eine sehr schwierige Situation. Wissen Sie, ich bin jemand, der, wenn man etwas anfängt, es auch zu Ende bringen möchte. Das ist eine Sache, die seine Grundhaltung. Ich habe damals in Rheinland-Pfalz auch die Situation gehabt, ich war Minister geworden, stellvertretender Ministerpräsident 2016 und habe dann.
Und Wirtschaftsminister.
Ich war Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft.
FDP-Chef in Rheinland-Pfalz.
Richtig, und ich habe damals 2016 dieses Amt übernommen. Das war ehrlich gesagt auch nicht so erwartet. Wir waren damals außerparlamentarisch. Ich habe die Partei zurückgeführt in den Landtag. Das war mein Ziel. Mhm. Und hatte mir damals auch vorstellen können, mich danach wieder stärker mit meinem zivilen Beruf zu beschäftigen. Aber dann plötzlich war die Konstellation so, dass nur erwartbar eine Ampel möglich war in Rheinland-Pfalz. Und da war die Frage, Verantwortung übernehmen oder eben nicht. Und dann war das bei mir recht schnell entschieden. Und ich habe gesagt, wir müssen das versuchen. Wir sind gewählt und müssen jetzt konstruktiv sein. Und dann habe ich die Ampel gemacht in Rheinland-Pfalz. Natürlich gab es da auch Widerstände und es gab auch heftige Diskussionen. Und klar war für mich mit Übernahme der Regierungsverantwortung 2016 am 18. Mai, diese Legislaturperiode machst du vollständig. Und weil ich nicht auf der Strecke sowas liegen lasse, mhm, und auch nicht die Übernahme eines Amtes einfach abgebe aus Eigeninteresse. Und ich habe damals dann von Christian Lindner hat er mich gebeten, den Generalsekretär zu übernehmen. Und ich habe damals ihm sofort gesagt, ich werde aber nicht als Landesminister deswegen zurücktreten. Also wenn, dann geht das nur in Kombination. Aber ich werde nicht von meinem Ministeramt zurücktreten. Ich trete nicht als Minister zurück, um ein Parteiamt zu übernehmen. Und auch hier habe ich den Grundsatz, erst das Land, dann die Partei. Und vor allen Dingen eben dieses, wenn man etwas beginnt, dann muss man es zu Ende bringen. Ich bin so erzogen, ich halte das für einen der wichtigsten Grundsätze. Ich glaube auch, dass das unglücklich macht, wenn Menschen immer etwas anfangen und es dann auf der halben Strecke stehen lassen. So. Und es macht andere und einen selbst nicht glücklich. Und deswegen ist das für mich so, wie soll ich sagen, es ist nicht unerwartbar. Ja. Und ich habe damals dann den Generalsekretär, um das zu sagen, unentgeltlich ehrenamtlich gemacht und mich weiter um mein Ministeramt gekümmert.
Sie waren jetzt nun wirklich nah dran und können das wahrscheinlich auch gut beurteilen. Und da Sie ja jetzt auch offener reden können, bin ich sehr interessiert, was Sie sagen, an wessen Ego ist diese Ampelregierung letztlich mehr gescheitert? An dem von Olaf Scholz oder dem von Christian Lindner?
Gute Frage.
Ich bin nicht derjenige, der den Stab brechen sollte. Ich möchte auch nicht irgendwie das Leben der FDP schwer machen oder den Verantwortlichen der FDP schwer machen.
Und der Satz alleine, ne? Er will nicht den Stab brechen, gleich sagt er noch, er will nicht richten, aber er will auch der FDP das Leben nicht schwer machen. Heißt natürlich, eigentlich hat er schon die Meinung, es ist an Christian Lindners Ego zerbrochen. Weil warum sollte er sonst diesen Satz zu diesem Moment sagen?
Es ist auch keine Entscheidung gegen die FDP gewesen, sondern es ist eine Entscheidung für Verantwortung gewesen. Insofern würde ich mich gerne nicht in die Rolle des Richters begeben an dieser Stelle.
Ja,
aber
dann würde ich Ihnen gerne etwas anderes sagen, dass Olaf Scholz am Abend quasi dieser Trennung über den Kollegen Lindner gesagt hat, zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen. Können Sie diesen Vorwurf von dem, was Sie mitbekommen haben, nachempfinden?
Das ist ein harter Satz.
Die Tatsache, dass er nicht Nein sagt, heißt hier ja. Ne? Also müssen wir ganz klar sein. Sonst könnte er einfach Nein sagen.
Aber auch hier, ich mache mich zum Richter, wenn ich diese Frage beantworte, möchte ich nicht.
Sie waren auch mal Richter.
Das stimmt. Aber ich möchte an der Stelle nicht den Stab brechen. Da bitte ich um Verständnis. Es ist aber so,
dass... Er müsste ja den Stab nicht brechen, wenn er Christian Lindner in Schutz nehmen würde. Ne? Zumindest halbwegs. Und ich sag mal so, selbst wenn er das jetzt machen würde, würde Olaf Scholz ihn ja nicht mehr rausschmeißen, ja, weil er irgendeine Restloyalität gegenüber Lindner zeigen würde. Für die paar Wochen, so den Peinlichkeit würde er sich nicht mehr aussetzen, Olaf Scholz. Volker Wissing hat also nichts mehr zu verlieren in Richtung Olaf Scholz. Und die Tatsache, dass er dann trotzdem jetzt darauf nicht antwortet oder sagt, oh, Vertrauen gebrochen ist ein harter Satz, ja, ein harter Vorwurf, zeigt, Christian Lindner ist das größere Problem gewesen.
Dass in einer Regierung, natürlich, wenn man eine Regierung eingeht, man ein Vertrauensverhältnis begründen muss. Und dass man auch sich umeinander kümmern muss in einer Regierung. Jeder braucht den anderen. Das wurde in dieser Bundesregierung von Anfang an nicht verinnerlicht, auch nicht gelebt. Und es gab sehr viel Bereitschaft, Trennendes zu erarbeiten, Keile zu treiben, auch spitze Stiche zu setzen. Diese Dinge sind aber alle öffentlich wahrnehmbar gewesen, deswegen muss ich gar nichts dazu sagen.
Sie hätten sich gewünscht, wenn man mehr einander gegönnt hätte.
Ja, und wenn man...
Zeigt aber auch, ne, der öffentliche Eindruck, den wir haben von der zerstrittenen Ampel, die sich nichts gönnt, der ist richtig. Ja, ist jetzt nicht so, als wäre nach innen Friede, Freude, Eierkuchen gewesen. Irgendwie Robert Habeck und Christian Lindner haben sich immer mega gut verstanden und sind total die Kumpels geworden, sondern war schon bissig.
Wenn man Gemeinsames gesucht hätte statt Trennendes und wenn man auch einander stärker unterstützt hätte, das ist... Vielleicht für manche irgendwie naiv, sowas zu erwarten, aber erfolgreiche Regierungen arbeiten so weltweit. Denn bei aller Unterschiedlichkeit, wir arbeiten ja an der gleichen Sache.
Ja. Wer war denn aus Ihrer Sicht derjenige, der am wenigsten unterstützt hat, die jeweils anderen?
Jetzt wollen Sie wieder ein Urteil von mir hören. Und ich werde keins sprechen, weil die Dinge öffentlich sind. Jeder kann sich das selbst anschauen und kann sich selbst ein Bild machen, wo man, das ist übrigens auch notwendig, man muss ja auch daraus lernen, wenn man künftige Dinge besser macht. Alle müssen daraus lernen, die Fehler gemacht haben. Und die Öffentlichkeit muss auch daraus lernen, denn es kann ja nicht so weitergehen, dass Regierungen daran scheitern, weil dass die Bereitschaft zur Zusammenarbeit nicht vorhanden ist, denn ein Mangel an der Bereitschaft zur Zusammenarbeit besteht, denn die sich um Regierungsverantwortung zu bewerben, heißt ja immer auch die Bereitschaft aufzubringen, sich konstruktiv an der Erarbeitung von Lösungen beteiligen zu wollen.
FDP-Chef Lindner saß genau 6 Tage vor seinem Rauswurf auf dem Stuhl, auf dem Sie gerade sitzen. Und dort habe ich ihn mit dem Szenario konfrontiert, das letztlich auch eingetreten ist. Wir schauen mal ganz kurz rein. Dass Sie es darauf anlegen, von Olaf Scholz rausgeschmissen zu werden, ist eine weitere Erzählung. Was entgegnen Sie darauf?
Ich sage Ihnen noch einmal, ich stehe für solche spielerischen Sachen bei wirklich allem Verständnis für jede Frage ungern zur Verfügung.
Ich habe das ja auch damals kommentiert, verlinke ich euch nochmal, dieses Spiegel-Spitzengespräch von Christian Lindner. Und in dem Gespräch hat er ganze Zeit gesagt, also bitte können wir nicht über diese Endszenarien reden, können wir bitte über Inhalte reden. Inhalte, Inhalte, Inhalte. So, hier, ihr Journalisten wollt immer nur darüber reden, gibt's da Streit, endet die Ampel, das wäre ja unseriös. Und siehe da, ein paar Tage später, ist seine Provokation am Ende und die Ampel auch.
Weil ich auch selber keine Freude daran habe. Wir sind in einer ernsten Situation in unserem Land. Und ich finde, dass es auch eine Aufgabe für den politischen Journalismus ist, die Ernsthaftigkeit durch Debatten zu begleiten, die argumentativ sind und nicht mit oberflächlichen Gerüchten von ein paar Leuten in Berlin-Mitte, die sich nicht für Inhalte interessieren wollen und deshalb nur solche Metadebatten führen.
Sagt der Christian Lindner, der aus der Koalitionssitzung scheinbar der Bild geleakt hat, dass er jetzt gerade Neuwahlen in den Raum gestellt hat. Na klar. Wir haben es ihm damals schon nicht geglaubt und es war richtig so.
Wie gesagt, das war 6 Tage vor dem Ende. Am selben Abend ist dieses Wirtschaftspapier von Christian Lindner herausgekommen. Was glauben Sie, zu diesem Zeitpunkt war er da entschlossen, ein Ende der Ampel herbeizuführen oder war er da noch offen, auch für eine gemeinsame Zukunft bis zum Ende der Legislatur?
Dazu möchte ich mich nicht äußern.
Also war er nicht mehr offen, ne? Würde ich jetzt mal so interpretieren. Es war einfach ein Gedankenspiel, mit dem Volker Wissing auch vorher schon konfrontiert wurde. Deswegen wäre es ihm jetzt unangenehm zu sagen, nee, er war alles noch ganz offen. Man kann dran fühlen.
Weil Sie es wissen, aber sagen, es ist besser, das nicht öffentlich zu sagen?
Ja. Ja.
So.
Ja.
Kann man das vielleicht formulieren? Ich will jedenfalls nicht Dinge, die intern besprochen worden sind, öffentlich kommentieren, weil das...
Er macht es ja hier die ganze Zeit so, dass man seine Position ja irgendwie schon erkennt, aber er formal eine neutrale Position bezieht und sagt, ich will jetzt nicht mehr nachtreten, ich will keine Interna nach außen, ich will nicht darüber richten, ich will nicht den Stab brechen. Ne? So formal kann man ihm nichts, aber seine Gestik, Mimik und so weiter interpretierend, also ist er ja ein offenes Buch.
Einfach sich nicht gehört und es ist auch nicht meine Rolle, es ist nicht meine Aufgabe, es ist auch nicht mein Ziel.
Aber wenn die Kollegen der SPD zum Beispiel oder der Grünen dieser Tage sich erzählen, er hat das von Anfang an so gewollt, dann ist das deren Eindruck und da würden Sie jetzt auch nicht komplett widersprechen.
Ich würde mich dazu nicht äußern, weil ich möchte da neutral bleiben, weil ich nicht, ich sag mal, die Dinge, die besprochen worden sind zu der Zeit, in der ich in Verantwortung in der Partei war, die möchte ich jetzt auch weiterhin vertraulich behandeln, weil das auch eine Frage von Fairness ist.
Der neue Finanzminister Jörg Kukies hat erklärt, dass er sehr kurz vor dem Bruch der Ampelkoalition erfahren habe, dass er möglicherweise das Ministeramt übernehmen würde. Hat vielleicht andererseits auch Olaf Scholz schon vorgeplant? Wollte er vorbereitet sein? Hat er auch mit Ihnen genau im Vorfeld über diese Frage gesprochen?
Also jeder, der in der führenden Verantwortung dieser Bundesregierung, in dieser Koalition war, wusste, dass das eine sehr schwierige Woche wird. Und jeder, der politisch in Berlin aktiv ist, weiß auch, was es heißt, wenn solche Papiere auftauchen, die quasi...
Sehr wichtige Stelle, sehr, sehr wichtige Stelle.
In vielen Punkten schwer kompatibel sind mit den Vorstellungen anderer Partner am Kabinettstisch.
Damit meinen Sie dieses Wirtschaftswendepapier von Christian Lindner zum Beispiel?
Ja, es ist immer so, dass wenn ein Koalitionspartner ein Papier erarbeitet, das zu 100% der eigenen politischen Vorstellungen entspricht und das öffentlich wird, dass solche Dinge natürlich ganz schwer lösbar sind. Denn einerseits kennt man die Maximalforderung von einer Seite und hat dann Schwierigkeiten, Kompromisse zu finden, ohne das Gesicht zu verlieren. Und andererseits können andere auch nicht in großen Schritten auf diese Dinge mehr zugehen, wenn es öffentlich geworden ist, weil jeder weiß, wer sich dann auf wen zubewegt. Und das ist einfach schwierig. Und in einer Koalition ist es notwendig, dass inhaltliche Dinge vertraulich erarbeitet werden, weil dann bestehen die notwendigen Spielräume, Kompromisse zu erarbeiten. Und wenn einseitig, ich sag mal, öffentliche Transparenz entsteht, weiß auch jeder, dass die Wahrscheinlichkeit, einen Konsens zu erarbeiten, dadurch nicht steigt. Und mehr muss ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Wir müssen uns auch nicht in der Öffentlichkeit irgendwie was vormachen, sondern man kann die Fakten schon auch kühl analysieren. Ja. Die lagen ja alle auf dem Tisch.
Und dazu gehört auch, dass so ein Wirtschaftswendepapier nicht durch Zufall plötzlich öffentlich wird, statt nur für den internen Gebrauch.
Ja. Also ich würde jedenfalls, wenn ich eine Koalition zu einem Konsens bringen möchte in einer Frage, das Gespräch suchen und nicht das Papier.
Sehr klare Aussage, sehr wichtig. Ne? Das heißt, Wissing attestiert hier, das Papier ist als Scheidungsurkunde gedacht. Es ist die maximale Provokation, weil es 100% FDP-Parteilinie ist und es gibt dann, wenn es einmal öffentlich ist und Christian Lindner das fordert, keine Lösung. Ne? Denn einerseits können die anderen nicht weiter entgegenkommen, Wie auch, ja, SPD müsste Renten kürzen, so komplett gegen deren Parteilinie. Die Grünen müssten den KTF streichen, komplett gegen deren Parteilinie. Das Ausstiegsdatum für Kohle nach hinten schieben, komplett gegen deren Parteilinie. Das heißt, die können kaum drauf zukommen. Christian Lindner kann aber auch nicht akzeptieren, dass nichts umgesetzt wird, ne? Also auch nicht sein Gesicht wahren. Und insofern ist es gar nicht möglich, dass alle gleichzeitig ihr Gesicht wahren. Und deswegen ist so ein Papier genau dafür gedacht, nämlich eine Scheidungsurkunde zu sein. Ein sehr, sehr wichtiger Moment hier in diesem Gespräch. Vielleicht sogar der wichtigste, weil der eben bestätigt, das ist als Scheidungsurkunde gedacht und auch zeigt, Volker Wissing sieht vor allem die Schuld für das Scheitern bei Christian Lindner selber.
War Olaf Scholz eigentlich ein guter Kanzler?
Olaf Scholz führt das Land in einer schwierigen Zeit. Es ist eine Phase, in der viele Dinge in Frage gestellt werden. Wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben die Probleme bei der Energieversorgung, wir haben offene Fragen in Europa, die einer fundamentalen Klärung bedürfen, die sich aber nicht kurzfristig klären lassen. So dieses Bild, dass Europa so sehr geschlossen dasteht und mit starker Hand von Deutschland aus von der Bundeskanzlerin Merkel geführt worden ist, ist ja eher ein Zerrbild, wenn man sich die Realität anschaut. Und heute stehen wir wirklich in Spannung überall. Wir haben die Herausforderungen der Wirtschaftsbeziehung mit China, wir haben die ungeklärten Energiefragen innerhalb der Europäischen Union, die industriepolitische Transformation, den Krieg, die Sicherheitsfragen. Wir haben auch noch diesen rapiden Accelerator künstliche Intelligenz, die uns auch noch.
Das ist meine Frage noch im Ohr.
Und ich komme dann darauf, dass ich sage, dass ein Bundeskanzler wie Olaf Scholz, der klar reflektiert, scharf analysiert und Entscheidungen nicht emotional, sondern wohl überlegt trifft, einer so komplexen Situation gut tut.
Da klingt Anerkennung und Wertschätzung raus.
Ja.
Trotzdem die Frage, hätte er, wie es von vielen verlangt wurde, mehr Führung zeigen müssen und im Zweifel auch mal öfter auf den Tisch hauen müssen?
Jetzt fordern Sie mich wieder zu einem Urteil heraus. Und jetzt würde ich Ihnen sagen, darüber habe ich auch viel nachgedacht. Das ist
doch nur Ihre Meinung, Herr Wissing. Ja, außerdem können wir doch jetzt offen reden.
Wir können immer offen reden, tun wir ja. Aber Spaß beiseite. Es ist so, dass ich mir diese Frage oft gestellt habe. Mhm. Und ich glaube, dass er selber sagen würde, man hätte früher härter agieren sollen. Aber oft ist es ja so, dass man rückblickend Dinge anders bewertet. Und wahrscheinlich, ich weiß das nicht positiv, aber ich habe mit ihm darüber nicht gesprochen, aber ich vermute, dass er sehr viel zugelassen hat, um den Koalitionspartnern Räume zu geben, sich zurechtzuruckeln, sage ich mal, in der Regierung. Er hatte Regierungserfahrung, die SPD hatte Regierungserfahrung, die Grünen und die FDP nicht. Und ich habe es so wahrgenommen, dass er aus Rücksichtnahme auf die Koalitionspartner, die einen Schritt gehen mussten, es bedeutet auch, manche Illusionen, die man sich macht, einfach zu verlieren und abzulegen, weil am Ende ist Politik das Geschäft des Machbaren oder die Kunst des Machbaren und nicht dessen, was man sich wünscht, dass er da Räume zugelassen hat, die er möglicherweise rückblickend etwas enger halten würde.
Die Christian Lindner vor allem offensichtlich genutzt hat, um FDP-Politik durchzusetzen, vor allem gegen die Grünen, die untergebuttert wurden und Olaf Scholz das deswegen wahrscheinlich auch einfach hat passieren lassen, nicht merkend oder nicht wissend, dass ihm das selber am Ende auf die Füße fällt. Und dann ging es in dem Gespräch auch noch um das Deutschland-Ticket und seine Zukunft. Es braucht eigentlich noch einen Beschluss des Bundestages, nämlich damit zumindest für 25 genug Geld da ist. Teurer wird es ja so oder so. Das 49-Euro-Ticket wird 58-Euro-Ticket. Nur wenn das Geld nicht da ist, da geht es darum, die Mittel aus 23, die ungenutzt waren, auch in 25 zur Verfügung zu stellen, Bundesmittel, mit die Länder, die einplanen können. Und wenn das nicht geschieht, dann könnte es sogar schon 25 platzen oder teurer werden. Bisher hat die Union da gebockt. Jetzt heute, am Freitag, als ich dieses Video aufnehme, haben sie aber immerhin erklärt, sie würden dafür den Weg im Bundestag freimachen. Merz sagt aber gleichzeitig, was über 25 hinaus passiert, muss man dann mit dem nächsten Haushalt, Haushalt 26, verhandeln. Und naja, er hat jetzt an sich nichts gegen das Ticket, will es auch nicht abschaffen. Aber wenn es dafür kein Geld gibt und der Bund dafür das Geld gibt, naja, es ist eigentlich Ländersache, das zu finanzieren, stellt er mal in Frage. Markus Söder hat schon gefordert, es abzuschaffen. Und Volker Wissing positioniert sich dazu so.
Gehen wird, ist das von Ihnen bereits erwähnte Deutschland-Ticket, das dieser Tage aber auch wieder in Frage gestellt wird. Und die Frage ist, wird es bald Geschichte sein? Markus Söder, der Ministerpräsident aus Bayern, hält es für nicht mehr tragbar und fordert, dass der Bund die Kosten alleine trägt. Was wollen Sie ihm antworten?
Ich rate davon ab, den Bürgerinnen und Bürgern dieses Ticket wieder wegzunehmen. Denn das Deutschland-Ticket wird von 13 Millionen zufriedenen Fahrgästen genutzt. Und es hat viele Vorteile. Wir können damit viel einfacher verschiedene Verkehrsträger miteinander verbinden. Der ÖPNV ist attraktiver geworden. Er war noch nie so stark im Fokus wie unter meiner Verantwortung als Bundesverkehrsminister.
Sie sind schon stolz drauf auf das Ticket.
Das ist die Art Politik, wie ich mir sie wünsche, dass wir von den Bürgerinnen und Bürgern nicht einfach nur verlangen, ihre Lebensgewohnheiten zu ändern, sondern dass wir ihnen ein Angebot machen, mit dem sie das auch gut tun können. Es ist schwierig zu erwarten, dass die Bürgerinnen und Bürger etwas tun, wenn es ihnen im Alltag schwerfällt. Mhm. Und wenn wir es ihnen leichter machen, dann haben wir einen Beitrag geleistet, die Bedürfnisse der Menschen mit politischen Notwendigkeiten oder öffentlichen Notwendigkeiten in Einklang zu bringen. Und wenn das aus Freiheit geschieht, ist es viel stabiler, als wenn das aufgrund von Vorschriften passiert.
Ja, ein ziemlich basierter Punkt, den er hier hat, der ist nämlich gut. Ja, man muss klimafreundliches Verhalten einfach machen, indem man es bequem macht, indem man es unbürokratisch macht, indem man es günstiger macht. Ja, also 9-Euro-Ticket war noch besser in dem Zusammenhang als 49-Euro-Ticket. Und 49 wäre besser gewesen zu erhalten als 58. Denn wenn es teurer wird, wird es eben unattraktiver. Wenn man es wieder wegnimmt und wieder Tarifdschungel ist, wird es wieder unbequemer und unübersichtlicher. Und das lässt sich auf viele Ebenen übertragen. Gerade im ÖPNV ist es aber so klar, dass ein günstiger ÖPNV nicht nur Mobilität für Ärmere erzeugt, sondern eben auch als ein günstiger und besser ausgebauter ÖPNV als Lebensqualität, als Gewinn an Lebensqualität wahrgenommen wird, während er gleichzeitig Klimaschutz ist. Und das ist perfekt, ja. Da schafft man es also ohne Verzichtsdebatte etwas Gutes zu tun. Und das sollte man eigentlich noch auf mehr Bereiche übertragen. Das wäre super sinnvoll. Ja, also Wissing stolz auf sein Ticket. Klar, es hätte auch noch günstiger sein können. Ne? Hätte auch mehr Geld selber rausverhandeln können beim Bund für die Länder. Dann hätte es auch ein 29-Euro-Ticket vielleicht sein können, selbst als 9-Euro-Ticket zu behalten, wäre möglich gewesen. Ne? Nun ja, das war also das Spiegelspitzengespräch von Volker Wissing. Während seiner letzten Tage als Verkehrs- und Justizminister, was haltet ihr davon? Das fände ich jetzt spannend. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ist er für euch ein Verräter oder ein Liberaler mit Rückgrat? Glaubt ihr, es ging ihm ums Geld oder nicht? Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und möchte euch nochmal auf den Geld für die Welt Newsletter hinweisen, auf das alte Spiegel-Spitzengespräch, in dem Christian Lindner schon eine Woche vor dem Ampelaus so ein bisschen was hat durchblicken lassen. Das kann man sich auch nochmal reinziehen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren, um kein Video zu verpassen. Neue Videos gibt es hier immer dienstags, freitags und sonntags um 16 Uhr. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.